Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Wann seid ihr das letzte Mal, sagen wir mal, gut 30 Kilometer am Stück gelaufen? Und zwar an einem Tag, möglicherweise zwischendurch mit kurzen Pausen. Und jetzt stellt euch vor, ihr würdet das genau 2 Monate am Stück machen, jeden Tag, also etwa 60 Tage lang. Und einfach geradeaus auf dem flachen Land laufen gilt nicht, sondern es kommen auch noch reichlich Höhenmeter dazu. Dann kommt ihr in Summe etwa bei dem raus, was Anna gelaufen ist. Anna hat 1900 Kilometer geschafft. Wenn ihr das immerhin 60 Tage, 30 Kilometer schafft, werdet ihr bei 1800 Kilometern. Anna, wenn du dich nochmal an die Tour erinnerst, was hat dir am meisten wo gefehlt am Berg?
Was hat mir am meisten gefehlt? Ich würde sagen, in den allerschönsten Momenten hat mir gefehlt, das mit jemandem zu teilen.
Und dann hast du ein Bild gemacht für später oder schon mal eine WhatsApp-Nachricht vorgeschrieben?
Nee, das ist immer so ein komisches Substitut, was man dann macht. Man fotografiert dann ganz viel, weil man denkt, damit könnte man irgendwie teilen, kompensieren. Aber das ist es ja nicht. Das ist ja wie Plastik. Das funktioniert nicht. Also das Teilen ist tatsächlich was live passieren muss. Also mit jemandem zusammen dastehen und nicht unbedingt reden, sondern einfach nur den Moment gemeinsam wahrnehmen. Das ist schon was ich auch jetzt bei meinem letzten Projekt aktuell gemerkt habe, dass es einfach ein sehr wertvolles Erlebnis sein kann.
Bist du jetzt wieder alleine gelaufen?
Ja, aber ich habe mehr Begegnungen gehabt unterwegs, die tiefer gereicht sind in mir als auf der Alpenüberquerung. Und ich habe zum ersten Mal, ich mache ja schon lange so Solo-Sachen, ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass ich das sehr gerne habe, sowas auch zu teilen.
Das wollte ich gerade fragen, ist das überraschend gekommen in dem Moment, dass du gemerkt hast, eigentlich hätte ich gerne jemanden dabei, oder ist das was, von dem du wusstest, es taucht auf, aber eigentlich bin ich alleine ganz gut aufgehoben?
Na, ich kannte das schon so ein bisschen auch bei der Alpenüberquerung, aber das war wirklich verschwindend selten. Also es war, und jetzt eben, ich habe gerade die Pyrenäen überquert von Ost nach West, und da war das was so mir begegnet ist, wie das oft so passiert im Leben, dass mir sind Menschen begegnet, die dann mit mir was geteilt haben, und dadurch habe ich gemerkt, wie schön es ist zu teilen.
Hast du auch nochmal gemerkt, dass du vielleicht jetzt, wo es nicht die erste Tour ist über die Pyrenäen, dass mehr Offenheit von deiner Seite aus da ist, weil du weißt, du schaffst das und das ist in Ordnung und kannst deshalb mehr Offenheit auch anbieten vielleicht anderen gegenüber? Weißt du, wie ich das meine? Manchmal muss man ja so Offenheit mitbringen, damit es einem passiert.
Ja, vielleicht. Also vielleicht insofern, dass zum Beispiel Lise, also eine Frau, die ich kennengelernt habe, eine Französin, die saß so auf einer Hütte und war so ganz in sich versunken. Und ich habe sie da gesehen und habe sie nicht gestört, weil ich den Zustand kannte, in dem sie ist. Also so eine Art von bei sich sein, auch nicht unbedingt angesprochen werden wollen. Sie hat dann gesagt, so, je suis dans ma bulle, ich bin in meiner Blase. Das habe ich sehr gut nachvollziehen können, und lustigerweise hat genau das dann aber auch ausgelöst, dass wir uns miteinander sehr gut verstanden haben und dass wir dann gemeinsam eine Blase um uns gebaut haben.
Was auch sehr schön sein kann. Anna Zirner, du bist Regisseurin, du bist Bergsteigerin, du läufst alleine, nicht nur über die Pyrenäen, sondern auch über die Alpen von Ost nach West. Was du erlebt hast, warum du sowas machst und wie es dein Leben im Tal später vielleicht auch verändert, darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Anna Zirner ist zu Gast. Anna, du läufst alleine, egal ob über die Pyrenäen oder über die Alpen, von Ost nach West. Und wer dich und deine Aktivitäten noch nicht kennengelernt hat bislang, der darf dich jetzt etwas näher kennenlernen. Denn wir haben uns wie für alle Gäste auch für dich 3 rein fiktive mögliche Aktivitäten ausgedacht. Und wir gucken mal, ob da eine für dich dabei wäre, die dich reizen könnte. Hier steht, Servus. Hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Anna Zirner. Die erste Möglichkeit, eine Runde Tretboot fahren auf dem Baldeneysee. Wenn ich das richtig weiß, das ist so ein See in Essen.
Ja, in Essen, den kenne ich ganz gut. Ich habe daneben studiert.
Du hast in Essen studiert, an der Folkwang?
Ja, richtig.
Was?
Theaterregie.
Und wann hast du da studiert?
Bis 2012. Glaube ich.
Und Ruhrgebiet war Kulturschock für dich als jemand, der die Berge sehr liebt?
Ja. Ja, aber ich kam da gerade aus Berlin. Also deswegen war es eher insofern Ruhrgebiet, dass insofern Schock, dass das Ruhrgebiet doch sehr anders ist als Berlin.
Inwiefern? Berlin ist ein bisschen ländlicher, ein bisschen kleiner als jetzt das große urbane Ruhrgebiet.
Genau, da ist halt einfach ein bisschen weniger los, und im Ruhrgebiet ist es halt auch einfach ist es halt auch besonders multikulturell und schön im Vergleich zu Berlin.
Wie war das Baldener See? Also seid ihr Tretboot? Ich glaube, man kann sogar Tretboot fahren auf dem Baldener See im Sommer.
Keine Ahnung, ich habe es nie probiert. Kann gut sein.
Weil dich die, sagen wir mal, Freizeitaktivitäten landschaftlicher Art im Ruhrgebiet da nicht so gereizt haben? Oder?
Ich hatte anderes zu tun, würde ich mal sagen. Hm. Ich habe nur Theater gemacht. Ich habe mich auf dunklen Probebühnen herumgeschlagen. Und
das hört sich auch nicht so an, als ob du jetzt das Ruhrgebiet ganz groß vermissen würdest.
Nö. Es gibt durchaus großartige Orte im Ruhrgebiet und an die kehre ich immer gerne zurück, zum Beispiel die Zeche Zollverein. Mhm. Aber und natürlich auch tolle Menschen. Und ich verstehe jeden Ruhrgebietler, der sich dort total heimisch und wohlfühlt. Ich bin da nie so richtig angekommen.
Ja, zu Hause oder Heimat würdest du für dich am ehesten wo verorten?
Na wo? In den Bergen.
Okay, also ihr hättet ja auch sein können in München oder in,
nee,
in
gar
der
nicht,
Stadt
gar
oder so.
Ich bin eigentlich keine richtige Münchnerin. Ich wohne hier, aber ich würde mich selber eigentlich wirklich nicht als Münchnerin bezeichnen. Ich bin ja auch nicht in München aufgewachsen, sondern tatsächlich auch in den Bergen. Zwar in den Voralpen, aber doch in den Alpen.
Wo?
In Aschau im Chiemgau, direkt neben der Kampenwand.
Ja, dann gibt es aber zumindest so eine große, also eine DNA-Affinität zu den Bergen irgendwie. Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Zweite Möglichkeit wäre, Freunde bekochen, nur mit einem Campingkocher.
Definitiv.
Kriegst du hin?
Absolut. Kann ich machen. Mit perfekt von mir selbst dehydrierten Lebensmitteln, die ich in meinem Dörrgerät hergestellt habe. Daraus kann ich sehr leckere Gerichte zaubern.
Was gibt es dann zum Beispiel?
Entweder es gibt, ja, vielleicht gibt es Pasta Bolo, aber noch so mit, ja oder nee, vielleicht gibt es ein Thai-Curry mit ganz viel Gemüse und Kräutern.
Würden deine Freunde kommen, wenn du sagst, ich koche mit dem Campingkocher? Oder sagen die dann, oh nee, Anna, komm, lass uns lieber woanders hingehen?
Doch, ich glaube schon. Also kommt ein bisschen auf die Freunde drauf an, aber ich glaube, die meisten kochen ja selber auch oder viele kochen ja auch selber ab und zu mit dem Campingkocher und wenn sie nicht gerade von einem Projekt zurückkommen, wo sie sich freuen, endlich nicht aus dem Campingkocher zu essen, dann kommen sie vielleicht schon.
Dritte Möglichkeit, Bergtour auf den Mount Everest.
No way.
Weil?
Ich habe großen Respekt vor Menschen wie Gerlinde Kaltenbrunner, die ohne Sauerstoff, ohne Träger das geschafft haben, da hochzugehen.
Für mich die ganze Nacht Tausender gemacht, die war das, ne?
Genau, genau. Die erste Frau, die alle 8000er bestiegen hat. Das ist auch eine tolle Persönlichkeit und ich finde die sehr spannend. Für mich ist insgesamt das Höhenbergsteigen einfach nicht meine Sache. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass meine Interpretation und mein Verständnis vom Berg auch auch was damit zu tun hat, dass man da zu Gast ist und dass man sich dem anpassen muss, was der Berg, also ob der Berg einen da haben will. Und ich würde sagen, in der Todeszone, wie sich das ja auch dann nennt, wenn der Sauerstoff sehr, sehr gering wird, dann heißt das auch deshalb Todeszone, weil man da nicht gewollt ist. Und für mich ist das deshalb so eine No-Go-Zone. Ich mag aber auch zusätzlich den Tourismus nicht, der dort stattfindet. Das ist genauso wie auch sonst an vielen Orten am Berg. Viele planlose Menschen, die einfach viel Geld zahlen, um zu sagen zu können, dass sie auf dem Mount Everest waren und die aber dabei nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das Leben ihrer Bergführer und ihrer Kollegen und auch der anderen Bergsteiger, die vielleicht mehr Erfahrung haben, riskieren. Und das ist ein Egoismus, den ich gar nicht schätze am Berg.
Aber das heißt sowas wie, also du ziehst die Grenze tatsächlich bei einer gewissen Höhe dann oder je nach, manchmal sind die Höhen ja auch unterschiedlich, was so Todeszone und so weiter angeht.
Genau, ich glaube, das kommt drauf an, bis wo ich komme. Also es kann ja sein, dass ich habe das jetzt noch nie ausprobiert, es kann ja sein, dass ich auf 6000 oder 7000 Meter gehen kann und dass ich mich dann noch nicht, ich weiß es nicht, ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich habe auf jeden Fall Interesse an hohen Bergen und ich mag das auch sehr gerne. Und ich bin sehr gerne auf hohen Bergen. Aber wie hoch, das muss mein Körper und meine Erfahrungen und so mit mir zusammen entscheiden, wenn ich dann da bin.
Aber das heißt, du brauchst auch nicht diese ganz große Grenzerfahrung zwischen, wenn es jetzt schief geht, dann geht es um Leben und Tod. Sondern es darf schon herausfordernd sein, aber es muss nicht diese allerletzte Grenze austesten.
Doch, ich finde Grenzen austesten total wichtig und wertvoll und erweiternd, aber eine Grenze auszutesten funktioniert für mich nur auf eine verantwortungsvolle Art und Weise. Und das ist, glaube ich, das, was sicherlich Definitionssache ist, weil, ist Definitionssache, aber ich persönlich könnte das nicht so per se definieren anhand von der Höhe, sondern ich müsste da sein und dann merken, geht das oder geht das nicht?
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also runde Tretboot fahren auf dem Baldener See, was du ja damals nicht getan hast, die Freunde mit dem Campingkocher bekochen oder die Everest-Tour, von der ich ahne, dass sie es nicht sein wird, für welche dieser drei Möglichkeiten würdest du dich entscheiden?
Den Campingkocher. Aber ich glaube, es wären wirklich nur Hors d'oeuvres, weil mein Campingkocher ist sehr klein.
Wie viele Gäste könntest du bekochen, damit die irgendwie einigermaßen auch was abkriegen?
Also wenn der Campingkocher permanent läuft, dann könnte ich auch 10 Leute bekochen. Aber das würde wahrscheinlich mindestens 2 Gaskartuschen kosten.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Anna Zirner ist zu Gast. Du hast Pyrenäen und Alpen überquert. Du machst sowas alleine von Ost nach West. Was ist das Erste, wenn du von so einer Tour wie jetzt von den Pyrenäen wiederkommst nach 40 Tagen, was du deinen Freunden erzählst? Also was ist das von, hey, da bin ich und da habe ich das und das erlebt?
Puh, das kommt drauf an, ob sie fragen. Weil
und das stellen wir mal, sie würden fragen.
Unterschiedlich. Im Fall von den Pyrenäen würde ich von den Begegnungen erzählen, ganz besonderes 2, die mich sehr geprägt haben. Und erzählen, wie wichtig das war für mich und wie berührend. Und insgesamt, das habe ich gestern gerade gemerkt, weil gestern hat mich eine Freundin besucht und mich gefragt, wie es denn war. Und ich habe erzählt, dass das Thema Freundschaft oder überhaupt so eine eben dieses Gemeinsamsein ein Thema war, was diese Tour jetzt in den Pyrenäen extrem geprägt hat.
Woher kommt das? Ist es einfach etwas, was in deinem Leben gerade irgendwie ein Thema ist und deshalb nimmst du es mit auf die Tour?
Na, ich glaube, in dem Fall war es andersrum und das ist immer ganz schön, wenn sowas passiert. Die Themen passieren mir. Also es war nichts, was ich vorausgesehen hatte, sondern es war eher was, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, ah, das Thema Freundschaft hat mich begleitet.
Was waren das für Begegnungen?
Also erstmal hatte ich meinen, und das ist jetzt eine längere Geschichte, aber da müssen wir nicht groß drauf eingehen, das kann man auch in meinem Blog nachlesen auf www.annasways.com. Ich hatte meinen ersten alpinen Notfall tatsächlich in den Pyrenäen.
Als Betroffene oder als Miterleben?
Als Betroffene, alleine, kurz Zusammenfassung, Nebel, Grat, Gewitter, Nullsicht und Wegverlust beziehungsweise falscher GPS-Track. Also eigentlich alles, was so nicht passieren kann, ist auf einmal passiert oder nicht passieren sollte, ist auf einmal passiert. Und ich wurde gerettet von dem Wirt einer Hütte, Guillaume, mit dem ich mich dann einfach sehr gut angefreundet habe. Und das zweite ist die Begegnung mit Lise, die ich vorhin schon angesprochen habe, einer Frau, mit der ich mich auch einfach von Anhieb an extrem gut verstanden habe.
Aber sag kurz zur Rettung, der hat dich dann gefunden, weil, also kannst du in dem Moment noch einen Notruf absetzen oder wie funktioniert das für die, die sich nicht damit auskennen?
Ja, ich hatte so ein GPS-Beacon dabei, das ist heißt so ein Mini-Teil, wo man tatsächlich, wenn man keinen Handyempfang mehr hat, draufdrücken kann und das sendet ein GPS-Signal, ich glaube nach Texas. Und von dort aus wird dann die Bergwacht informiert, die am nächsten an dem GPS-Standpunkt ist, an dem man ist. Und mir war aber selber relativ schnell klar, dass die Bergwacht nicht fliegen kann, weil das Wetter einfach viel zu schlecht war. Und die haben dann aber den Wirt kontaktiert. Ich hatte vorher auch schon mit dem telefoniert, das heißt, der wusste schon, dass ich da irgendwo bin. Und der hat sich dann, obwohl er selber auch kein Bergführer oder Bergwachtler ist, auf den Weg gemacht und mich mit einem hellen Licht auf das ich dann mit meinem hellen Licht geantwortet habe, gefunden und mir geholfen, den richtigen Weg zu finden, weil zu dem Zeitpunkt war ich körperlich schon sehr daneben.
Das wollte ich gerade fragen. Wartet man dann sehr lange da drauf zu drücken, weil man immer noch denkt, A, vielleicht ist auch peinlich als erfahrene Bergsteigerin, B, sozial unerwünscht, man will auch jetzt kein Bohai machen und irgendwann merkt man doch, jetzt brauche ich Hilfe, also ist das eine große Hemmschwelle für dich oder sagst du, hey, ich weiß, wenn ich jetzt lost bin, dann muss ich dieses Hilfesystem in Anspruch nehmen?
Ja, das war eigentlich der Moment, an dem ich gedrückt habe, da war ich sicher, jetzt muss ich. Also es gab auch keine Situation, in der ich da wirklich Angst hatte oder total verunsichert oder so war, sondern ich habe eigentlich immer recht klar entschieden, was ich jetzt tue und glücklicherweise konnte ich das. Und der Moment, wo ich entschieden habe, ich muss jetzt auf diesen SOS-Knopf drücken, der war auch total klar.
Wie lange hat es gebraucht, bis der Wirt dich dann gefunden hat?
Keine Ahnung, 1 bis 2 Stunden, glaube ich.
Okay, aber du bist dann nicht nochmal ein paar Stunden lost, sodass so.
Nee, ich bin dann quasi nochmal zum Grat hochgeklettert, auf dem nassen Fels ohne Sicherung und musste dann eben oben im Gewitter warten und dadurch konnte ich mich nicht bewegen, weil man sich ja im Gewitter auf dem Grat nicht gerade rumspringen sollte und sich melden sollte wegen den Blitzen. Und deswegen saß ich da so zusammengekauert und nach der Anstrengung von 2 Stunden Klettern im nassen Fels habe ich einfach ziemlich Krämpfe gehabt und deswegen war ich körperlich auch nicht mehr so gut beisammen dann.
Du hast vorhin gesagt, das wären die Sachen, die du von den Pyrenäen erzählen würdest. Was wäre das, was du sozusagen aus den Alpen als besonderste, wenn man das benennen kann, Erfahrung mitgenommen hast?
Das ist ganz schön, weil die Alpen sind für mich ein komplett anderes Projekt gewesen als jetzt die Pyrenäen, weil diese 60 Tage, also erstens war es sehr viel länger, 60 Tage eben.
Wie lange bist du jetzt Pyrenäen gelaufen?
35.
Ja, so ein bisschen mehr als Hälfte. Hm.
Ja. Und es war von Anfang an als alleine Projekt gedacht und es ist auch eines geblieben. Also ich bin zwar Menschen begegnet, aber es war sehr stark davon geprägt, dass ich alleine bin und dass ich alles in mir reflektiere, was da passiert. Und ein Effekt von dem allein unterwegs sein, den ich im Nachhinein immer noch sehr faszinierend finde, ist, dass ich habe ja die meisten Nächte draußen geschlafen. Also ich habe bivakiert, aber ohne Zelt. Also ich habe grundsätzlich, wenn ich unterwegs bin, eigentlich kein Zelt dabei, sondern schlaf unter freiem Himmel, außer es ist wirklich ganz schlimmes Wetter, dann suche ich mir eine Hütte oder so.
Isomatte und Schlafsack oder was ist das denn?
Genau, Isomatte und Schlafsack. Und durch dieses quasi 24 Stunden draußen sein, ändert sich der Körper. Und das, was für mich wirklich eine spannende Erfahrung war, dass so ungefähr nach 5 Wochen hat es angefangen, dass meine Sinne sich geschärft haben. Das klingt so abgefahren, aber ich würde wirklich schwören, dass es so war. Ich habe das Gefühl, ich konnte besser riechen, besser schmecken, besser sehen. Meine Haut hatte eine andere Sensorik. Ich habe Wetterumschwünge gespürt, bilde ich mir ein. Also es war einfach so die komplette, und auch emotional wird man natürlich sehr sensibilisiert. Also ich war sehr sensibel, aber sowohl im Zwischenmenschlichen als auch im Bezug auf alle Naturgewalten um mich herum.
Mit allen Vor- und Nachteilen. Bei den Naturgewalten mag man das vielleicht, weil man so denkt, ich nehme das wahr, wie toll. Und bei den Menschen denkt man vielleicht, boah, das geht ganz, ganz schnell, dass ich irgendwie angefasst bin.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel hatte jemand mir gesagt, dass er auf jeden Fall kommt und ein Stück mit mir geht. Und der hat dann, ohne groß abzusagen, ist er einfach nicht gekommen. Und das ist was mich bis heute beschäftigt. Das hat mich wahnsinnig verletzt damals.
Alleinsein war für dich vorher, also wenn du so dein Leben im Tal dir anguckst oder in der Stadt oder so, ist das auch eher, dass du Dinge alleine tust oder ist das
gar
was?
Nicht.
Okay,
ich bin eigentlich
anders.
Ich war früher immer so ein totaler Gruppenmensch. Das hat sich ein bisschen gelegt in der letzten Zeit, aber ich mag Menschen sehr und ich bin auch gerne in Gruppen. Gerade als Regisseurin ist man ja auch immer, also es ist ja ein sehr sozialer Beruf so.
Ja,
und man
plus
ist
du musst
viel
auch Leute
mit Leuten
anleiten. Auch
ja,
noch, ne?
Genau. Also ich bin eigentlich immer viel mit Freunden unterwegs oder sowas gewesen und ich habe das eigentlich sehr gerne. Aber am Berg ist es für mich ein bisschen anders, da brauche ich irgendwie die Ruhe.
Beim Bivakieren, also ich verstehe den Gedanken, wenn man auch mal sagt, hey, keine Ahnung, das hat eine laue Sommernacht und der Sternenhimmel in den Bergen ist natürlich ein anderer als in der Stadt oder so, aber das wird es ja nicht sein für dich, das muss ja mehr sein, weil sonst kannst du sagen, du machst diese 5 Nächte, die irgendwie das Wetter perfekt sind und ansonsten suchst du dir eine Hütte. Also was macht dieses Bivakieren dann auch nachts für dich nochmal aus?
Die Luft, ich schlafe ganz anders, also ich schlafe draußen tatsächlich sehr anders als drinnen. Ich gewöhne mich da extrem schnell dran. Es ist auch jetzt so, dass ich irgendwie, nachdem ich gerade zurückgekommen bin, ich kann noch nicht drinnen schlafen. Ich schlafe im Moment auf meinem Balkon, weil ich mir Dächer abgewöhne. Weil dieses Gefühl, ich sage jetzt mal ein bisschen kitschig, das Himmelszelt über sich zu haben, das verbindet mich auf eine Art mit der Welt um mich rum, wo eine Mauer sonst dazwischen steht. Und das mag ich sehr gerne, dieses Gefühl.
Ah, das heißt, es ist schon auch die Idee, so ein bisschen Verbindung mit was Größerem zu finden, wo man vielleicht sonst nicht so einen guten Zugriff drauf hat.
Ja, also ich meine das gar nicht esoterisch, ich meine es eigentlich total physisch. Ich habe so eine physische, ich kriege einfach alles mit. Es ist ja auch so, dass wenn man draußen schläft, man mit der Zeit stellt sich das System so um, dass man halt müde wird, wenn es dunkel wird und wach wird, wenn es hell wird. Mhm. Das ist ganz natürlich dann. Und
in dem Sinn auch gesünder.
Ja, bestimmt. Also ich denke sicher, dass es gesünder ist. Ich habe einen sehr viel leichteren Schlaf, wenn ich draußen schlafe. Also ich wache leichter mal auf. Ich wache zum Beispiel, ich bin mal von einer Sternschnuppe aufgewacht oder von einem Flugzeug oder so. Oder halt von Tieren. Aber ich schlafe dann auch sofort wieder ein. Und irgendwie, obwohl der Schlaf ein bisschen oberflächlicher ist, ist er sehr erholsam.
Landschaftlich schönste Region jetzt bei den beiden Touren, Pyrenäen und Alpen?
In den Alpen die Ortlerregion, also das Finchgau, definitiv.
Weil?
Ach, Kombination aus Gletscher, die ich einfach sehr liebe, und einer unglaublich freundlichen Menschen, so eine Art von lokalem Multikulturalismus, dieses italienisch-österreichische, klingt vielleicht lustig, aber es tatsächlich schafft eine Offenheit irgendwie in der Bevölkerung. Steile Berge, wilde Berge, nicht komplett ausgebaute Wege. Das war mir in der Schweiz zum Beispiel manchmal einfach zu viel. Und in den Pyrenäen, also landschaftlich sicher die Haute-Pyrénées, also der höchste Teil der Pyrenäen, das ist so in der Mitte rings um Gavarnie rum.
Wie weit gehen die rauf?
3-4, glaube ich, ist der Pic d'Aneto, oder 3-5. Ich bin immer nicht so gut mit so Zahlen.
Ja, nur um eine Größenordnung.
So, aber so ungefähr, also es ist im Vergleich zu den Alpen ist es nicht so hoch, aber es fühlt sich sehr viel höher an. Also es ist auch dadurch, dass jetzt noch so viel Schnee liegt dort, ist es schon alpin. Also so mit der mir hier auch von mir selbst oft begegneten bisschen Alpenarroganz zu sagen, die Pyrenäen, das sind so Hügel, das stimmt auf jeden Fall nicht. Da wurde ich sehr eines Besseren belehrt. Ansonsten auf jeden Fall die Gegend um die Étang Fourcat. Das ist eine Gegend in Ariège, noch eher im Osten der Pyrenäen. Wunderschöne Gegend, auch total wild. Insgesamt sind die Pyrenäen, was halt da großartig ist, ist einfach, die sind viel wilder als die Alpen, viel weniger erschlossen.
Sagt Anna Zirner, ist sowohl über die Pyrenäen als auch die Alpen gelaufen. Und dann gucken wir gleich mal so ein bisschen drauf, was heißt das eigentlich auf der Orga-Seite? Also was hast du an Ausrüstung dabei? Was für eine Orga braucht so eine Tour eigentlich?
Deutschlandfunk Nova.
Anna Zirner ist zu Gast. Anna, lass uns einmal auf die Alpen zurück. Die bist du wann gelaufen?
Im August und September 2017, letztes Jahr.
Wann war dir klar, dass du das machen würdest? Gab es so einen Punkt, wo du klar vor Augen hattest, ja, das werde ich machen?
Ja, das war irgendwann im Februar nach einer mittelprächtigen Theaterprobe, wo ich in meine Wohnung kam. Ich habe an meiner Wand in der Wohnung so eine Alpenkarte hängen. Und da habe ich so typische Fernweh-Aktionen, mal die Regionen mit so Pins markiert, in die ich schon immer mal wollte in den Alpen und wo ich noch nie war. Zum Beispiel die Dolomiten. Ich war tatsächlich vorher noch nie in den Dolomiten gewesen, obwohl ich total viel in den Alpen unterwegs war. Naja, und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und an dieser Karte vorbeigelaufen und habe gedacht, man könnte das einfach mit so einer Linie verbinden. Und dann habe ich abends so Schnüre gemacht, also wirklich so total
wie aus einem Kinofilm.
Wie im Film. Ja,
ja, genau. Die Verbindungslinien.
Die Verbindungslinien zwischen diesen neun Punkten gebaut und dann später das natürlich alles noch sehr viel detaillierter geplant. Und aber diese neun Punkte sind tatsächlich auch jetzt die neuen Etappen dann geworden und jetzt im Endeffekt auch die neuen Kapitel von meinem Buch.
Warum ist das wichtig für dich gewesen, diese Tour zu machen und diese Tour so zu machen? Hättest du auch sagen können, komm, fahre ich mal eine Woche dahin, mal eine Woche dahin.
Weil ich schon vorher manchmal längere Projekte gemacht habe und weil ich weiß, dass alles, also ich meine klar, alles, ich würde erstmal so klein angefangen, alles, wo man mehr als zwei Nächte am Berg übernachtet, bringt einen auf ein anderes Level. Und da war aber klar, okay, ich will das irgendwie am Stück machen, einerseits aus Zeitgründen, andererseits, weil ich auch mal wissen wollte, was das mit mir insgesamt macht, wenn ich mich so richtig lange ausklinke. Und dann kam noch dazu, dass ich in dem Sommer einfach diese zwei Monate Zeit hatte zwischen zwei Projekten.
Was bedeutet das dann an, kannst du sagen, Orga-Vorbereitung? Also reicht sowas wie, was ist das, ein halbes Jahr jetzt etwa gewesen, was du dann hattest, um, gut, die Zeit war für dich freigeräumt, aber keine Ahnung, dich fit zu machen, körperlich nochmal richtig für so eine Tour, Ausrüstung, bla bla bla. Also passt das in einem halben Jahr?
Für mich hat es gepasst, aber ich bin auch so ein Workaholic und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, diese Vorbereitung. Gerade auch parallel zu den Theaterproben und so weiter. Also viel zu trainieren. Ich meine, ich habe vorher auch schon Sport gemacht und so, aber ich habe da halt sehr gezielt trainiert.
Dann Ausdauer oder was trainiert man? Trainierst du dann?
Ja, Ausdauer so ein bisschen. Dann aber auch so, ich habe zum Beispiel relativ viel mit meinen Füßen gearbeitet, also die kleine Fußmuskulatur trainiert.
Also Barfußlaufen.
Barfußlaufen zum Beispiel ist da perfekt. Dann habe ich natürlich irgendwie auch, was Know-how betrifft, einfach nochmal mehr mir angeeignet und das direkt dann auch versucht zu überprüfen. Also sowas wie Wettergeschichten. Ich hatte, habe einen befreundeten Bergführer, so ein harter Hund aus Österreich, der hat mir ein bisschen geholfen damit, was man so macht bei Erster Hilfe alleine. Also was macht man, ja, was macht man, wenn man sich alleine das Bein bricht? Wie geht man damit um? Ich musste das zum Glück alles nicht anwenden, das wäre ziemlich gruselig gewesen. Aber es war trotzdem gut, das zu wissen. Ja, und dann natürlich die Logistik. Also erstmal die ganze Routenplanung, das hat extrem viel Zeit gekostet, weil ich einfach sehr viel verschiedene Bücher gewälzt habe, mir Touren angeguckt habe, was andere Leute gemacht haben, dann aber auch immer so ein bisschen drauf geachtet habe, dass ich wollte nicht entlang so einer Weitwanderstrecke gehen, wie jetzt irgendwie der Via Alpina oder so, sondern ich wollte eben meine eigenen Sachen machen, weil ich eben auch ganz explizit in höheres, in alpineres Gelände gehen wollte und trotzdem aber immer im Hinterkopf, ich mache das alleine, also bestimmte Gletscherquerungen sind einfach nicht möglich. Also da natürlich irgendwie so eine Detailplanung, das hat schon auch viel Zeit gekostet, das habe ich aber alles als GPS-Track gelegt dann mit so einem GPS-Programm. Und dann natürlich auch die ganze Ausrüstung, logistische Vorbereitung, also jedes, ich bin so ein Gramm-Fetischistin.
Wie viel hast du gehabt hinterher? Wie viel Kilo?
Ich glaube 12, sowas. Mhm. Zwischen 10 und 12 Kilo, also es war echt okay. Mhm. Man sagt so ein Sechstel vom Körpergewicht oder sowas, also das ging schon.
Gab es Leute, denen du das erzählt hast, vielleicht auch wenn du befreundete Bergführer hast, die dann sagen, hey Anna, pass mal auf, das ist eine ganz schöne Idee, aber das machst du nicht.
Nee, gab es nicht. Also natürlich gibt es Leute, die sagen, du bist doch bescheuert und das ist leichtsinnig und so. Aber habe ich gerade gestern mit meiner Freundin Sandra drüber geredet. Leichtsinnig ist es nur dann, wenn man sich nicht bewusst ist, was man da macht.
Aber vielleicht kannst du es nicht einschätzen, weil du zum ersten Mal machst. Dass man Dinge
übersieht.
Ja, aber
man geht ja Tag für Tag und man plant Tag für Tag. Und wenn man ist meiner Meinung nach alleine sogar noch sehr viel sensibler und aufmerksamer unterwegs als in der Gruppe. Mhm. Ich bin definitiv nicht jemand, die irgendwie denkt, bin damit umgegangen, dass ich dachte, ich muss jemandem was beweisen oder auch mir selber was beweisen. Aber man gewöhnt sich das relativ schnell ab und man merkt relativ schnell, ja, man kann halt das leisten, was man leisten kann und alles. Es geht ja auch nicht darum, irgendeine Qual da vor sich einzubrocken, sondern es geht ja darum, das zu genießen. Und dazu gehört vielleicht auch mal einfach zu sagen, ich bin jetzt 3 Stunden gegangen, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
Hast du gemacht? Also warst du so flexibel, dass du sagen könntest, ich muss nicht, keine Ahnung, 30 Kilometer am Tag im Schnitt schaffen
oder
so? Nee,
natürlich, klar. Ich hatte Tage, wo ich 3 Stunden gegangen bin und dann den Rest des Tages in der Sonne lag. Aber es gab halt auch Tage, wo ich 12 Stunden gegangen bin, weil ich so viel Energie hatte und so Bock hatte zu rennen, dass ich einfach durchgelaufen bin. Also es gab halt beides. Und da lernt man aber einfach auf sich zu hören und genauso lernt man zum Beispiel, das ist eins meiner Lieblingsthemen, das berühmte Bauchgefühl. Es gab eine Situation, wo ich einfach ein schlechtes Gefühl hatte und das war das war so eine Gratüberquerung in der Schweiz. Es war jetzt unter ganz normalen Gesichtspunkten nicht unbedingt gefährlich. Ich habe auch alles irgendwie darüber gelesen vorher und hatte mit den Wirten telefoniert und alles. Aber ich hatte einfach kein gutes Gefühl und dann habe ich es halt nicht gemacht. Also das ist sowas, worauf ich extrem lerne zu vertrauen, weil meiner Erfahrung nach oft unser Körper klüger ist als wir.
Ja, und schon Signale sendet und wir da aber häufiger mal drüber hinweggehen und dann Dinge passieren,
genau,
die nicht cool
genau.
sind. Gab es sowas wie, keine Ahnung, die schwierigste Etappe oder so, wo du irgendwie mal merktest, das ist jetzt doch mühselig und ich kann hier gerade nicht anhalten, weil ich mitten auf dem Gletscher stehe oder so?
Naja, es gab es insofern, dass gerade das Wallis, also meine 8. Etappe, war eine Etappe, die extrem schwierig begonnen hat und die auch sich extrem schwierig fortgesetzt hat und wo dadurch für mich noch sehr viele Berge offen sind, weil ich da relativ viel übersprungen habe.
Schwierig, weil Wetter blöd oder weil Energiezustand nicht so hoch?
Eigentlich alles. Es hatte extrem geschneit. Der größte Teil der Strecke war nicht mehr machbar, entweder weil die Steinschlaggefahr zu hoch war oder weil einfach so viel Schnee lag und nicht gespurt war, dass ich alleine mit Spuren da viel zu lange gebraucht hätte. Und dann kam noch dazu, dass ich relativ am Anfang der Etappe bin ich einmal gestürzt, nicht richtig schlimm, aber halt doch so, dass ich einen Meter vor einem richtigen Abgrund angehalten habe und das Bewusstsein darüber, dass wenn ich da einen Meter weitergefallen wäre, dann wäre es vorbei gewesen, war natürlich heftig und ich bin trotzdem, genau wie eben ich dann später gelernt habe, ich bin da drüber weggegangen und bin am nächsten Morgen weitergerannt. Und eigentlich hätte ich einen Tag Pause gebraucht und lustigerweise hat der Körper mich dann sofort sehr explizit dafür gestraft. Ich bin nämlich Klassiker über meine Schnürbänder gestolpert und auf meine Hand gefallen und habe mir meinen kleinen Finger ausgerenkt.
Edge-Badge schon ein bisschen.
Der sah dann aus wie so ein Häkchen und damit war dann so, check, okay, verstanden, Pause machen.
Und der Bergführer hatte dir bestimmt auch gezeigt, der Befreundete, nicht nur beim gebrochenen Bein, sondern auch beim gebrochenen Finger. Nein, hinterher.
Nee, das konnte mein Instinkt, lustigerweise. Ich habe meinen Finger sofort wieder eingerenkt. Das ging ganz problemlos, lustigerweise. Aber das klingt jetzt so hart, das war ein Reflex. Das war kein.
Das war nicht nachgedacht, sondern einfach gehandelt in dem.
Ich würde gerne erzählen, wie krass ich bin und dass ich mir selber meinen Finger. Aber nein.
Gibt es Momente der Angst?
Sicher, und Angst ist ein ganz wichtiger Begleiter und ein ganz wichtiger Ratgeber auf solchen Touren. Aber wenn man Angst bekommt, dann muss man darauf hören und dann geht die Angst auch weg. Weil ich glaube, über Angst drüber zu gehen, ist nie gut. Aber über Respekt oder also mit einem Respekt umzugehen oder seine Grenzen zu erweitern, das ist halt ein schmaler Grat.
Aber du musst es auch erkennen. Also du musst erkennen, wann ist das Respekt, wo ich sage, wenn ich da kognitiv dran arbeite und mir das klar mache, dann geht's. Und in dem Moment, wo es Angst ist, ist es halt eine Spur drüber. Aber das hast du gelernt, das zu unterscheiden.
Naja, ich glaube nicht, dass man das irgendwann vollständig gelernt hat. Ich würde sagen, ich bin dabei, das zu lernen. Und das ist jede Tour, jedes Terrain bringt mir da was Neues bei. Man sagt auch, dass jedes Gelände, in dem man unterwegs ist, macht einen, also sobald man in ein anderes Land fährt und in ein anderes Gebirge, ist man eigentlich wieder Anfänger. Und das ist tatsächlich so. Ich glaube wirklich, dass man da nie auslernt und nie irgendwie, also wenn ich jetzt nur immer in den Alpen unterwegs wäre, dann vielleicht würde ich dann irgendwann denken, so jetzt habe ich es gelernt. Aber ich glaube, das ist ja auch das Schöne, dass man da nicht auslernt.
Ja, plus vielleicht auch von der Haltung her ist die Demut immer ein bisschen gesünder, im Sinne von ich lerne dann weiter, genau, als wenn ich sage, jetzt kann ich's, weil dann wieder Dinge passieren, die eben nicht wahnsinnig
cool
sind.
Vor allem Können bringt einem nichts immer, also Können bringt einem viel am Berg, aber es bringt einem nicht alles, weil es gibt immer das Wetter und es gibt immer die Berge, die vielleicht einfach eine Entscheidung treffen, sage ich jetzt mal, die mit uns gar nichts zu tun hat. Also wir sind, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind dazu Gast. Und wenn der Berg, wie jetzt im Fall von mir in den Pyrenäen, entscheidet, dass er mich zunebelt und dann ein Gewitter oben drüber kommen lässt, was ich nicht sehen kann, weil ich den Himmel nicht sehe und mir dann auch noch irgendwie Steine in den Weg wirft, im wahrsten Sinne des Wortes, dann
ist die Botschaft relativ klar.
Ja, dann. Und das ist halt das Ding. Also davor ist man nicht gefeit, auch nicht als erfahrener Bergsteiger. Also ich glaube, jeder erfahrene und wesentlich erfahrenere Bergsteiger als ich kann genau solche Geschichten erzählen, weil man lernt nicht aus und Lernen bringt auch nur bedingt was, weil, und das ist ja auch mit das Schöne, die Berge sind immer stärker als wir.
Dann lass uns gleich einmal drauf gucken, was denn vielleicht die Lessons learned sind, die du aus den beiden Touren, die du jetzt gemacht hast, mitgenommen hast. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Anna Zirner ist heute Abend zu Gast.
Deutschlandfunk Nova.
Was hast du auf den Touren, Alpen, Pyrenäen, wenn du das sagen kannst, über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
Bei den Alpen, also erstmal grundsätzlich immer von den Bergen, auch die Projekte dazwischen. Ich war zum Beispiel zwischendrin auch mal länger in Schottland.
Highlands?
Von den Bergen lernt man immer Bescheidenheit. Und das ist was, wovon man nie genug lernen kann, weil sobald man lange im Tal ist, lässt diese Bescheidenheit wieder nach. Ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, als Mensch jemand, ich bin ja so Schauspielerkind und so, ich stehe ganz gerne im Mittelpunkt manchmal oder ich habe auch irgendwie so.
Macht dir zumindest keine Sorgen oder Probleme.
Ja, ich habe so ein bisschen so ein Ego oder manchmal auch so ein Narzissmus und so. Und das sind so Sachen, die mag ich an mir selber gar nicht so gerne. Und die Berge treiben mir das aus, ohne dass sie mich dabei knebeln.
Sondern du spürst hinterher das Verlangen gar nicht mehr so sehr danach.
Genau. Mhm. Ich komme in so einen Ist-Zustand.
Anderes Mindset.
Der mich total, es klingt auch kitschig, aber der mich erdet auf eine Art und Weise. Und ich kann davon nicht alles, aber bedingt was mit ins Tal nehmen. Und das führt zum Beispiel dazu, also ich glaube, eine der wichtigsten Änderungen, was sich so bei mir getan hat durch die Alpenüberquerung, ist, dass ich sehr viel ehrlicher geworden bin, sowohl mit mir selber als auch mit anderen.
Also auch im Außen?
Auch im Außen auf jeden Fall. Das ist nicht immer leicht, aber es ist für mich immer.
Auch nicht immer sozial
immer
erwünscht, ne?
Ja, aber es ist für mich immer die bessere Option. Also wenn es zum Beispiel jetzt um Kommunikation mit Sponsoren geht oder irgendwie sowas, wenn ich das Gefühl habe, ich erfülle da etwas, was mir nicht entspricht, dann mache ich es nicht mehr. Also ich kann nur. Ich bin auch ganz überzeugt von den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, weil anders würde es nicht funktionieren. Ich bin dafür zu ehrlich. Ich kann nicht sagen, ja, dieses Produkt ist toll, wenn dieses Produkt nicht toll ist. Ich kann nicht sagen, ich stehe hinter dieser Firma, wenn ich hinter dieser Firma nicht stehe. Und das ist was mir wahnsinnig wichtig geworden ist, sowohl da als auch in der direkten, unmittelbaren Kommunikation dann mit den Marketingleuten oder was auch immer oder mit Presse oder keine Ahnung, also aber eben auch im zwischenmenschlichen, ganz, ganz privaten Bereich, also auch mit Freunden dann eben zu sagen so, hey, irgendwie, ich habe da gerade ein scheiß Gefühl, was ist denn los, stimmt da irgendwas nicht? Und dann eben Sachen immer anzusprechen, das ist was glaube ich, schwierig ist, aber was mir extrem wichtig geworden ist und mir sehr viel leichter fällt jetzt, lustigerweise.
Das wollte ich gerade fragen, weil ich wollte gerade sagen, am Anfang, wenn man das so ein bisschen für sich lernt, kann das ja auch was sein, wo man merkt, ah, mir wird es jetzt gut tun, das zu sagen. Es ist aber emotional auch natürlich anstrengend, weil man weiß, das ist nicht das, was der andere so unbedingt gerade hören möchte. Das heißt aber, es wird mit der Dauer leichter.
Ich glaube, dass es im Endeffekt doch immer das ist, was der andere hören möchte, weil an Ehrlichkeit... Also auch wenn Ehrlichkeit wehtut, macht sie immer freier. Also es stellt im Endeffekt immer eine Möglichkeit her, sich wieder zu begegnen und anders zu begegnen und neu zu begegnen und vielleicht auch tiefer und fester und ehrlicher, ja, und schöner zu begegnen.
Mehr als wenn man alte Muster aufrechterhalten würde, von denen man eigentlich weiß und spürt.
Ja, und das weiß auch im Business jeder. Also ganz ehrlich, selbst wenn es irgendwie einen Kodex gibt, wie man sich miteinander zu verhalten hat, wir sind doch alle trotzdem Menschen und können uns alle trotzdem ehrlich miteinander verhalten. Und nur weil man das so macht, das ist so ein Ding für mich geworden. Diese Regel, man macht das so oder das ist schon immer so, die gilt einfach nicht. Ich finde die total Quatsch.
Ja, und jeder spürt ja auch im Zweifelsfall, ob es authentisch ist oder
nicht.
Das kann
und jeder Mensch,
benennen.
Genau, und jeder Mensch kennt diese Situation. Also wir begegnen uns ja als Menschen und nicht als kleine Maschinchen in einem Getriebe.
Oder nur als Rolleninhaber, sondern immer auch als, als du jetzt Pyrenäen und auch Alpen beendet hast, also so dieses Geschafftgefühl, ist das unterschiedlich gewesen oder gab es das überhaupt das Geschafftgefühl? Kann
total.
Ja auch sein, dass, okay.
Also bei den Alpen noch viel mehr, ehrlich gesagt. Da war das so ein, ja, da war das halt extrem ambivalent. Also weil ich eigentlich ab dem Moment, wo ich das Straßenschild von Grenoble gesehen habe, habe ich Kopfschmerzen bekommen. Die wurden dann auch immer stärker und die sind auch wochenlang nicht weggegangen. Aber es war trotzdem natürlich irgendwie überwältigend, als ich das erste Mal diese Stadt gesehen habe von oben und dachte so, krass.
Ich schaff das.
Ich muss jetzt da nur noch runter. Das war schon irre.
Wie war das Gefühl jetzt am Ende der Pyrenäen?
Ach, das war ganz lustig. Ich kam da so diese letzten Schritte dann ans Meer und stand auf einmal mit meinem Rucksack und meinen stinkenden Schuhen zwischen diesen ganzen Badegästen und dachte so, ja, krass, und hatte irgendwie innerlich so ein Gefühl von, ich müsste doch jetzt eigentlich jubeln und springen und irgendwie mir die Kleider vom Leib reißen und ins Meer springen und irgendwie hatte ich aber so eine Hemmung, weil ich da so alleine war. Und schönerweise 30 Sekunden später höre ich ein Jauchzen von hinten und Lise, eben diese Frau, die ich kennengelernt habe, kam an. Ich wusste, dass wir ungefähr gleichzeitig da sind. Und und dann haben wir gemeinsam bekloppt am Strand rumgetanzt und sind in die Wellen gesprungen. Und das war eben genau so ein, wieder so ein Moment von, also auf der Alpenüberquerung habe ich das sehr genossen, diesen Moment alleine anzukommen. Und in den Pyrenäen war es umso schöner, gemeinsam in die Wellen zu springen.
Wenn du jetzt Alpen gelaufen bist, Pyrenäen gelaufen bist, gibt es sowas wie, keine Ahnung, das nächste Projekt ist?
Immer weiter von Osten nach Westen. Ich gehe immer gern von Osten nach Westen, weil man
weil
dann mit der Sonne,
Sonne
geht.
Läuft.
Ja, und das ist schön, morgens die Sonne im Rücken nachmittags von ihr angezogen zu werden. Also, naja, wenn man jetzt irgendwie so weiter den Globus weiterdreht, dann steht jetzt, glaube ich, irgendwie so Südamerika an. Ich habe aber tatsächlich zwei Projekte geplant nächstes Jahr. Das ist noch nicht ganz fix, aber ich denke schon, meistens, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auch. Eines ist die Canyonlands in Utah und Arizona, auch ein politisches Projekt, wo ich auch vielleicht ein Buch drüber schreiben möchte. Und das andere ist ein Projekt in Ladakh in Nordindien, wo ich über Werte, mich mit Werten beschäftigen möchte.
Auch in Form einer Tour?
Das sind beides auch Touren, sind beides im Moment auch noch Solo-Touren. Sicher nicht durchgehend Solo-Touren, aus verschiedenen Gründen, auch aus logistischen Gründen ist es zum Beispiel in den Canyonlands wirklich schwierig. Und in Indien möchte ich eigentlich gerne einen Film draus machen, aber ich bin sehr schlecht im Kamera.
Jetzt gerade kommt dein Buch Alpensolo raus.
Ja.
Anna Zirner hat es geschrieben, ist über die Pyrenäen gerade gelaufen, auch über die Alpen von Ost nach West. Schön, dass du diese Woche da warst in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Danke, es war sehr schön.
Sehr gerne. Das Ganze könnt ihr nachhören auf unserer Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo immer ihr euch den streamt oder runterladet. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.